Hallo und herzlich willkommen zu Zurück in deine Kraft, dein Podcast für einen bewussten und achtsamen Umgang mit Trauer und Verlust. Mein Name ist Vanessa Rippegarten, ich bin systemische Coach, Diplompädagogin und Mama von einem kleinen Sohn und meine Herzensvision ist es, dem Thema Trauer einen Raum zu geben und dir Wege aufzuzeigen, wie du deine Trauer fließen lassen und damit auch spüren kannst, dass du nicht alleine bist. Ich selbst habe 2015 meinen lieben Papa verloren und bin seitdem durch eine intensive und auch echt schmerzhafte Zeit gegangen, die mich aber im Endeffekt immer näher mit mir selbst verbunden hat. Ich möchte dich gerne an meiner Reise teilhaben lassen und dich durch meine Erfahrungen und Wege aus der Trauer heraus inspirieren und unterstützen, damit du auch wieder mehr Lebendigkeit, Leichtigkeit und Kraft in deinem Leben spüren kannst. Denn das ist möglich. Du musst nicht alleine dadurch. Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei bist, heute wieder eingeschaltet hast und dir Zeit für dich nimmst und für dich und dein Wohlbefinden, um einfach dich so ein bisschen inspirieren und unterstützen zu lassen. Und heute wartet auf dich der zweite Teil des Inspirationsgespräches mit der lieben Jenny Weller. Und du hast vielleicht schon das Interview vom letzten Mal gehört. Wenn nicht, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, letzte Woche anzufangen, also bei der Podcast-Folge von letzter Woche. Da beginnt das Gespräch mit Jenny Weller und da lässt sie uns an ihren Trauererfahrungen im Jugendalter und schließlich im jungen Erwachsenenalter teilnehmen. Es geht um den Suizid ihres besten Freundes und heute in diesem Gespräch teilt sie dann die Erfahrung damit, wie es war, ihre Oma als ihre wichtigste Bezugsperson zu verlieren und ja, welches Geschenk für sie darin lag, dass sie ihre Oma im Sterbeprozess begleiten durfte, der die ganze Zeit ganz eng bei ihr sein durfte und was für Wunder sie in dieser Zeit auch erlebt hat. Und sie teilt mit uns auch, was die Trauer in ihrem Leben verändert hat, wie sie sich durch die Trauer in ihrem Leben verändert hat, wie sich Lebensbereiche dadurch verändert haben. Und sie erinnert sich auch daran, wie so viele, die mit mir sprechen, und vielleicht kannst du das auch gut nachvollziehen, dass sie eine Zeit lang so im Wanken war und das Gefühl hatte, dass alles irgendwie bröckelig wurde und nichts mehr so richtig gepasst hat und wie das aber einfach ja zu so einer Transformation ihres Lebens geführt hat und sie einfach erkannt hat, welche Dinge ihr wirklich gut tun und wie sich ganz neue Möglichkeiten in ihrem Leben ergeben haben, an die sie vorher gar nicht gedacht hat. Und es ist einfach ein super heilsames, kraftgebendes, unterstützendes Gespräch geworden, was unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass es dich inspiriert und dir gerade vielleicht in der Situation, in der du bist, Halt gibt und Mut macht. Und ja, deswegen nutze die Zeit jetzt einfach für dich. Lass dich wirklich so ganz angenehm von Jennys Worten berieseln und mach's dir gemütlich. Nimm dir eine Decke und Kopfhörer auf oder wie auch immer du den Podcast hörst. Und ja, nimm dir diese Zeit nur für dich und für Jennys Worte. Und bevor wir loslegen mit dem Interview, möchte ich noch ein, ja, wie ich finde, ein wunderschönes Angebot mit dir teilen, was ich mir zum Jahresende überlegt habe, weil ich so gerne irgendwie was machen wollte, um Danke zu sagen, um einfach ein bisschen was zurückzugeben von all dem, was mich erreicht in diesem Jahr und um ja nochmal was zu machen, wie wir uns vernetzen können, uns austauschen können. Und ich habe mir überlegt, dass es gerade in diesen aktuellen Zeiten wichtiger denn je ist, dass wir uns verbinden, dass wir uns gegenseitig ein Ohr schenken, uns austauschen, uns wieder in die Augen schauen und möchte dafür einen Raum geben mit meinem Meditationsabend zum Jahresabschluss, der am 17.12. ab 19.30 Uhr abends stattfinden wird. Und es wird ein Zoom-Call sein. Wir ja treffen uns alle online, wie wir es mittlerweile, glaube ich, alle gut gewöhnt sind. Und ich habe bisher immer nur gute Erfahrungen mit diesen Online-Gruppen gemacht. Und wir treffen uns dort, wir tauschen uns aus, wir lassen uns so ein Stück weit, wie weit wir wollen, am Leben des anderen teilhaben, lassen das Jahr Revue passieren und schauen so, was in diesem Jahr unsere schönsten Momente waren, unsere größten Herausforderungen und vor allen Dingen aber auch unser größtes Learning und größtes Wachstum. Und wir sitzen beieinander, wir trinken gemütlich Tee miteinander, essen Plätzchen, quatschen und gehen dann über die Meditation ins neue Jahr und richten uns auf das neue Jahr aus, schauen, was das neue Jahr für uns bereithalten darf und entwickeln die ganz persönliche Zukunftsvision und Schritte, die du gehen kannst, um dorthin zu kommen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich dir damit ein bisschen was von dem zurückgeben kann, was du mir über Nachrichten, über Kommentare, über E-Mails, über persönliche Gespräche, wie auch immer, alles einfach an Liebe und Vertrauen schenkst. Und freue mich da auf einen ganz, ganz wundervollen Abend. Und der Meditationsabend kostet 39 Euro netto und ich habe mir überlegt, dass du super gerne auch eine Freundin oder einen Freund mitbringen kannst oder die Mama oder Geschwister, was auch immer. Und wenn du für zwei Personen buchst, dann kostet das Ganze 58 Euro netto. Das heißt, du kannst die zweite Person für 19 Euro mitbringen. Und ihr könnt euch einfach so einen richtig schönen Abend zu zweit machen, der euch vielleicht nochmal stärker miteinander verbindet. Vielleicht hast du auch Lust, das Ganze als Vorweihnachtsgeschenk zu verteilen. Deswegen melde dich unbedingt an. Und du kannst dich anmelden über meine E-Mail, einfach vanessa@backtohappiness.de oder über eine Direct Message auf Instagram. Ich habe das jetzt ohne viel Schnickschnack gemacht. Meine Zeit ist gerade sehr limitiert, deswegen es gibt keine Landingpage oder ähnliches. Es gibt einfach die ganz normalen Kommunikationskanäle. Du kannst mir auch über meine Handynummer im Impressum auf der Webseite eine Nachricht schicken oder anrufen, wie du magst. Und dann treffen wir uns am 17.12. und da freue ich mich unglaublich drauf. Und ja, jetzt bleibt mir nichts weiter zu sagen, als mach es dir gemütlich, lehn dich zurück, schenk dir diese Zeit für dich und ganz, ganz viel Spaß bei dem Inspirationsgespräch mit der lieben Jenny Weller, in dem es darum geht, warum in der Sterbebegleitung ein absolutes Geschenk liegt. Viel Freude dabei. Und dann hast du noch eine andere sehr intensive Trauererfahrung gemacht. Die ist jetzt noch nicht ganz so lange her. Magst du uns damit reinholen?
Ja, gerne. Das war Ende 2019. Da ist dann meine Oma ins Krankenhaus gekommen und ist auch dann nach 2 Monaten intensiver Sterbebegleitung am 28.12. verstorben im Hospiz. Und das ist so jetzt für mich die größte Herausforderung gewesen, im Sinne von den Tod eines Menschen verwinden und überstehen und so. Also das hat nochmal den Schmerz und die Trauererfahrung von Sebastian getoppt, was ich nicht gedacht hätte, dass das geht. Ja. Aber es ist natürlich nochmal was anderes dann, wenn so ein ganz, ganz enger Angehöriger verstirbt, so meine wichtigste Bezugsperson in der Familie.
Ja.
Es war für mich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung und ein Geschenk, dass ich sie so begleiten durfte, weil nur wenige Wochen später kam Corona und und es wäre nicht möglich gewesen, sie so zu begleiten.
Krass.
Ja, also das war wirklich um Haaresbreite sozusagen. und es war von Anfang an eben möglich für mich, dass ich sie dass ich bei ihr im Zimmer übernachte. Ich konnte überall ein Bett mit reinstellen. Wir waren erst auf einer gewöhnlichen Station und wir haben nicht so wirklich damit gerechnet, dass wir plötzlich so in dieser Situation Sterbebegleitung sind. Wir wollten eigentlich nur ein paar Untersuchungen machen lassen und haben eigentlich gedacht, wir kommen irgendwie nach 2-3 Tagen wieder raus. Und bei den Untersuchungen hat man dann aber festgestellt, dass sie eben einen Tumor hat am Pankreas, also an der Bauchspeicheldrüse. Und und dann war irgendwie auf einmal waren wir in der Sterbebegleitung. Also das ging so schnell konnte ich gar nicht gucken.
Ja.
Und
das war ja so ungefähr jetzt vor 2 Jahren.
Ganz genau,
haben wir gerade ja auch schon mal kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, dass es jetzt einfach wieder so diese sehr präsente Zeit ist, Magst du uns, du hast gesagt, das war für dich ein absolutes Geschenk. Magst du uns mal so ein bisschen damit reinholen, wie sah diese Sterbebegleitung aus und was war darin das Geschenk für dich?
Oh, wo soll ich da anfangen? Also, ja, allein schon die Tatsache, dass ich mit ihr so viel Zeit nochmal verbringen durfte. Also, dass wir wirklich gesagt haben, wir machen jetzt hier Pyjama-Partys zusammen. Sowas gab's seit meiner Kindheit nicht mehr.
Ja, ja.
Und das war einfach nochmal schön, dass wir sowas nochmal machen konnten zusammen, dass wir so wie zwei beste Freundinnen irgendwie abends zusammen nochmal Fernsehen gucken konnten und im Pyjama und einfach so, wir waren so wie in unserer kleinen Bubble. Und ich fand es einfach rundum so schön, dass wir auch von dem Krankenhauspersonal so unterstützt wurden. Die haben uns da einfach unser Ding machen lassen irgendwie und haben uns da so viel Freiraum gegeben. Ich denke, die waren vielleicht auch ganz froh, dass sie ein bisschen Entlastung hatten.
Ja.
Weil es war wirklich, also nachts irgendwie so eine Schwester für 30 Zimmer. Das war
krass, irgendwie, ne? Ja. Ja.
Die waren da ja nur am Rennen. Ja, und also einmal diese Zeit, dass wir so viel Zeit miteinander hatten. Und es gab einfach so verrückte Situationen irgendwie, die ich auch nie vergessen werde. Ich kann mich erinnern, das war der erste Tag, also wir hatten das Bett reingestellt und es war quasi der erste Tag, wo ich so richtig fast rund um die Uhr bei ihr war, weil es ihr schlechter ging. Und da dachte ich schon so, Gott, das geht jetzt irgendwie ganz, ganz schnell. Also vielleicht schaffen wir das gar nicht mehr bis zum nächsten Tag. Mhm. So schlecht ging es ihr da. Weil sie war so schwach von diesen ganzen Untersuchungen. Das hat sie so geschlaucht. Sie war ja schon 91. Und es war einfach super anstrengend für sie. Und dann, ja, die Diagnose, die dann kam, das hat dann auch ganz, ganz viel mit ihr gemacht. Sie war vor der Diagnose noch ganz guter Dinge und hat noch Zeitung gelesen und so. Und dann irgendwie kam die Diagnose und das hat ganz viel mit ihr gemacht und hat ihren Zustand dann drastisch verschlechtert. Die Schwestern haben auch zu mir gesagt, das ist ganz normal, kommt vor, das passiert. Und ja, ich kann mich erinnern, dass ich dann eben auf dem Bett saß und sie hat geschlafen und war schwach und ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, dass da irgendwie noch was im Zimmer ist. Also ich habe ständig so einen Schatten rumhuschen sehen. Ich weiß, ich habe schon gedacht, ich werde irgendwie gaga, ne? Und es war mir so ein bisschen unheimlich und dann ich dachte schon so, na ja, gut, ich fange jetzt halt irgendwie zu spinnen an. Und in der nächsten Sekunde sehe ich über dem Bett von meiner Oma so ein Goldregen. Also so,
wow.
So goldene kleine Lichter, die so auf sie herabregnen.
Oh Gott, wie schön.
Ja, also im Nachhinein finde ich es auch wunderschön. In dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Und sie wurde dann an dem Tag dann auch ein bisschen fitter und ein bisschen wacher. Sie hat dann einfach meine Präsenz auch wahrnehmen können. Und bis zum Abend hin war sie dann so fit, dass wir dann auch Fernsehen gucken konnten. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das nochmal geht. So schlecht ging es ihr. Und sie hat mir da dann erzählt, dass sie ihre Mutter gehört hat an dem Tag. Also ich habe dann so für mich die Verbindung gemacht, okay, vielleicht war in dem Moment, an dem Tag, das, was ich wahrgenommen habe, vielleicht war das ihre Mutter irgendwie.
Yeah.
Weil sie hat auch was wahrgenommen. Und das war so ein Moment, wo ich denke, boah, da, also total schön,
dass ich
irgendwie erleben durfte. Und und dann später, wir sind dann nach einer Weile, durfte man dann umziehen auf die Palliativstation. Da habe ich dann auch wieder ein Bett bekommen, konnte da also auch mit übernachten und viel bei ihr sein. Und da haben wir viele Nächte einfach geplaudert und sie hat mir ganz viel erzählt, Sachen, die ich noch gar nicht wusste, die sie mir noch nie erzählt hat. Und ich konnte ihr so ein paar Wünsche noch erfüllen, Musikwünsche zum Beispiel. Das geht ja so gut heutzutage mit Spotify oder was auch immer.
Ja.
Genau, und Das waren sehr, sehr berührende Momente nochmals. Es hat sie auch sehr gerührt, die ein oder anderen Lieder aus ihrer Jugend nochmal zu hören und so. Das war für sie einfach ganz, ganz schön. Und Anfang Dezember sind wir dann, das war am Geburtstag von ihrem ältesten Sohn, sind wir dann ins Hospiz umgezogen. Und ich hatte noch, ich hatte zwei Hospize angeguckt und ich war bei dem ersten, wusste ich irgendwie so, nee, ist es irgendwie nicht. Ich wusste nicht warum, aber ich wusste so, nee, ist es nicht. Und das zweite Hospiz, da war ich unten am Eingang gestanden und habe dann ein Schild gesehen mit einem Auszug aus Bonhoeffers von guten Mächten.
Ja.
Und meine Oma hat mir das als Kind wir haben das immer beim Zu-Bett-Gehen zusammen gebetet, vor dem Schlafengehen.
Ja.
Und da wusste ich dann so, okay, das ist es. Also das ist der Ort.
Ja. Ja.
Noch bevor ich überhaupt oben war, und wie ich dann oben war und wie wir das Gespräch hatten, war auch alles klar. Es war eine ganz andere Geschichte. Also es war super schöne Atmosphäre. Wir wurden ganz, ganz toll begrüßt und auch, wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch mit einer Frau vom Hospiz, die uns alles gezeigt und erklärt hat. Und es war für mich ganz, ganz, ganz richtig. Und da durften wir dann auch Gott sei Dank hin. Da wurde dann auch was frei. Anfang Dezember und dann durften wir da umziehen. Ja,
genau. Super schön, ja. Ich finde es auch so spannend, was du sagst, auch mit dem, dass sie mit ihrer Mutter gesprochen hat und dem goldenen Licht. Und ich finde, es ist halt so, diese ganze Zeit um den Tod herum ist wirklich wie so eine magische Zeit, oder? Das ist so, also ich habe auch mal die Annelies Gumpold im Interview gehabt, die eben eine sehr gute Anbindung an die geistige Welt hat und die halt auch gesagt hat, auch jetzt bei Corona, bei den Corona-Sterbefällen, wo manchmal ja die Menschen wirklich alleine sterben mussten, dass sie gesagt hat, die sind nie alleine, die sind so krass umgeben, das ist so krass und die sind dann schon in dieser Ebene, die wissen das, also die nehmen die schon wahr halt so, ne? Ja. Und das finde ich auch so einen tröstlichen und schönen Gedanken und schöner geht's ja gar nicht, als dass ihre Mutter dann da war irgendwie so, ne?
Ja, mega. Ja, und einmal hatte sie auch erzählt, sie hat von ihrem Papa geträumt und meine Oma konnte sich nie an ihre Träume erinnern.
Krass.
Ab dem Zeitpunkt, wo sie sozusagen ihren letzten Weg angetreten konnte sie sich an alle Träume erinnern.
Krass.
Und dann hatte sie von ihrem Papa geträumt und der hat sie abgeholt mit dem Auto, um sie heimzufahren.
Oh Gott, krass.
Ja.
Hey,
und sie hat noch zu ihm gesagt, das weiß ich noch, das war so lustig, weil er erschien ihr eben in dem Alter, in dem er gestorben ist, also mit beinahe 100, und wollte sie dann heimfahren und so, also das geht aber nicht, du bist zu alt zum Autofahren. Das fand ich lustig, ja.
Ja, wow. Und dann ist deine Oma am 28. Dezember dann verstorben. Kannst du dich noch, also stimmt, aber magst du ein bisschen uns an den Tag mitholen, wie das für dich war?
Ja, ich würde fast gerne auch noch ein bisschen was zu den Tagen davor sagen.
Ja, gerne. Ja.
So interessant für mich waren und so spannend. Also wir waren so etwa drei Wochen waren wir noch waren wir im Hospiz, bevor sie gestorben ist. Also eine relativ lange Zeit, weil sehr, sehr viele Besucher oftmals nur für ein paar Tage da sind.
Ja.
Und genau. Und deswegen war das für mich einfach auch nochmal, das war auch so ein Geschenk, dass wir da einfach nochmal 3 Wochen hatten, wo wir einfach auch nochmal ankommen konnten. Weil ich kann mich erinnern, so diese Zeit auf der Palliativstation, das war auch schon sehr, sehr aufgehoben alles und sehr behütet. Aber irgendwie wussten wir halt beide, da kommt wahrscheinlich noch was. Also das ist nur wie so eine Zwischenstation. Und da hatte meine Oma nicht so diese, ich denke, in der Zeit hätte sie nicht so loslassen können schon.
Okay.
Also das war für sie irgendwie, das ist nur eine Zwischenstation, das war irgendwie klar.
Yeah.
Und im Hospiz, da war es wirklich so okay, jetzt kommen wir, das ist jetzt dann wirklich die letzte Station und hier dürfen wir jetzt bleiben und da gibt's jetzt nichts mehr, wo wir danach irgendwo noch umziehen müssen und so.
Yeah.
Und da konnte meine Oma dann, glaube ich, entspannen. So habe ich das in Erinnerung. So kam mir das vor.
Ja.
Und sie hat natürlich immer mehr und mehr abgebaut. Und eine Woche vor ihrem Tod, kann ich mich noch erinnern, da habe ich zu meiner Lieblingsschwester, habe ich dann gesagt, also irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wir nur noch eine Woche haben. Ich habe es irgendwie so gefühlt. Und ja, die Schwester hat dann gesagt, das kann natürlich gut sein, das weiß man halt nicht so genau. Und dann war es auch tatsächlich nur so. Also es war gerade noch so diese Weihnachtswoche, die wir hatten. Also wir hatten noch den Heiligabend zusammen, wo sie auch einfach noch mal ein bisschen fitter war. Da konnten wir uns ihre Kinderalben anschauen und so. Ich habe ihr die mitgebracht und das hat ihr einfach total gut gefallen, nochmal alle Fotos anzuschauen früher. Und den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, da war sie dann schon sehr, sehr müde, hat viel geschlafen, war nicht so ansprechbar und irgendwie hatte ich so das Gefühl, sie ist so hüben und drüben, also irgendwie so zwischen den Welten hatte ich so das Gefühl. Ja. Und es war auch so die Zeit, wo sie, wenn sie was gesprochen hat, was ihr unheimlich schwer fiel da schon, dann hat sie zum Beispiel so Sachen gesagt wie, Jennyle, wenn ich gestorben bin, dann bin ich entweder hinter dir oder neben dir.
Wow.
Und ich dachte so, okay.
Wow.
Und dann habe ich gesagt, du Oma, also wenn es geht, wäre es ganz schön, wenn du neben mir wärst. Und dann haben wir das so ausgemacht irgendwie.
Wow, wie schön.
Ja. Ah ja, und eine Begebenheit muss ich noch kurz aus der Palliativstation erzählen. Ich hatte sie mal auf der Palliativstation gefragt, wo wir uns denn treffen, wenn sie gestorben ist. Und dann hat sie gesagt, ja, das muss sie sich mal überlegen. Das überlegt sie mal bis morgen. Und dann hat sie überlegt. Und am nächsten Tag, als ich kam, hat sie gesagt, Jennyle, ich habe mir das jetzt überlegt. Mir ist jetzt eingefallen, wo wir uns treffen. Und zwar treffen wir uns im Sternbild Orion. Okay. Sehr gut. Dann haben wir jetzt einen Treffpunkt. Und zu dem Zeitpunkt, ja, ich wusste noch nicht genau, wie das dann aussehen wird. Ne? Also, aber ja. Und damit kann ich dann jetzt auch den Schlenker zum 28.12. machen. Ich war die Nacht vorher auch bei ihr im Zimmer und habe da geschlafen. Und weil es ihr eben schon so schlecht ging die Tage vorher und ich einfach damit gerechnet hatte, dass es jetzt jeden Moment so weit sein könnte. Ja. Und es war ein Samstag früh. Wir sind aufgewacht und die Sonne schien. Das erste Mal seit langer Zeit. Es war ein sehr, sehr dunkler Dezember irgendwie, habe ich das so in Erinnerung. Und und es war einfach der erste Tag seit langem, wo mal die Sonne zu sehen war. Und ich habe meine Oma gesagt, Oma, guck mal, die Sonne geht auf, guck mal. Und dann hat sie auch geguckt und hat sich gefreut. Und dann kam noch mal der Palliativarzt kurz vor seinem Urlaub. Der wollte sich noch mal verabschieden und noch mal kurz nach ihr gucken. Und ich hatte eben bemerkt, dass sie die Tage vorher so ein leichtes Rasseln beim Atmen gemacht hat, also dass das zu hören war und ich wollte das gerne einfach besprechen. Und an dem Morgen war nichts zu hören, da war alles super. Der Arzt hat abgehört, es war alles picobello mit der Lunge und so, also überhaupt kein Grund zur Sorge. Ja, und dann irgendwie habe ich dann auch so das Gefühl gehabt, naja, jetzt ist gerade alles irgendwie stabil. Es ist gerade okay, wenn ich mal kurz nach Hause fahre und mal dusche, mal mich einfach mal kurz raus, dass ich einfach mal ein bisschen rauskomme. Und dann bin ich die halbe Stunde eben raus zu uns gefahren und habe dann auch den Tag über, ich war mit meinem Hund spazieren, weiß ich noch, und habe ein paar Sachen erledigt, habe mich frisch gemacht, hab was gegessen, habe mich ein bisschen ausgeruht. Und dann war es Nachmittag, also es war, glaube ich, gerade kurz vor Sonnenuntergang, wie wir uns wieder auf dem Weg nach Nürnberg gemacht haben, ins Hospiz. Und wir haben ihr vorher noch beim Supermarkt eine kleine Flasche Asti geholt, weil sie immer jeden Abend so einen kleinen Schluck Asti getrunken hat. Und ihren Ananassaft, den sie auch so gerne mochte. Und dann sind wir ins Hospiz gefahren und wir waren um 5:30, würde ich sagen, waren wir dann da. Und sie war eben, ja, sehr, sehr müde auch wieder. Das so das Bild der letzten Tage eben, so wie ich sie da vorgefunden hatte. Und die Schwestern hatten ihr Kopfteil sehr, sehr flach gestellt. Und meine Oma mochte das aber nicht so gerne, wenn das so flach war. Sie mochte es immer gerne, wenn es ein bisschen erhöht war. Yeah. Also habe ich dann eben das Kopfteil ein bisschen hochgestellt. Und dann wurde sie wach und hat uns eben begrüßt. Und dann hat es nicht mehr lang gedauert. Dann ging es ihr irgendwie nicht gut. Dann wurde es ihr irgendwie schlecht. Ihr wurde übel. Wir mussten dann die Schwester holen. Und dann habe ich mir fürchterliche Vorwürfe gemacht, dass ich dieses blöde Kopfteil verändert habe. So, ich dachte so, hätte ich bloß nichts gemacht. Ne? So irgendwie, vielleicht lag es daran, dass es ihr jetzt schlecht wurde. Dann kam die Schwester, wir haben sie nochmal gelagert, haben ihr nochmal was gegen die Übelkeit gegeben. Und dann hat uns die Schwester erstmal nochmal alleine gelassen mit ihr. Und dann ging es irgendwie auch ganz schnell, dass sie ihre Atmung sich verändert hatte. Also sie hat dann ganz schnell geatmet und ich dachte dann irgendwie direkt so, vielleicht hat sie gerade eine Panikattacke oder was. Ja, also irgendwie so in die Richtung. Und ich habe sie dann noch gefragt, so, Oma, hast du irgendwie Angst oder so? Und dann hat sie mich angeguckt, so als wenn sie sagen würde, so, hä, wie kommst du denn auf? Und ich so, oh, okay, nee, gut. Ich dachte vielleicht. Und dann habe ich trotzdem aber nochmal die Schwester geholt und wollte einfach mit ihr darüber sprechen, ob meine Oma vielleicht irgendwas braucht oder so. Aber sie hat gesagt, nee, das ist eigentlich alles okay. Und dann ging die wieder. Und noch ein paar Minuten später habe ich dann für mich realisiert, so, das kann nicht sein. Das ist jetzt nicht normal. Das ist jetzt was anderes und das ist jetzt. Für mich war klar, es ist jetzt soweit.
Ja. Yeah,
yeah. Dann habe ich nur noch zu meinem Verlobten gesagt, so du sagst der Schwester Bescheid, dass die Oma jetzt stirbt.
Ja. Yeah.
Und dann weiß ich bloß noch, dass meine Oma mit ihren Händen auf ihren Solarplexusbereich gedeutet hat. Also sie konnte nicht mehr sprechen, sie hat so drauf gedeutet.
Yeah.
Und dann habe ich meine linke Hand habe ich dann auf ihren Solarplexus gelegt und mit meiner rechten Hand habe ich dann eine ihrer Hände genommen. Und wir haben dann einfach gemeinsam geatmet. Ich habe dann, es gibt so eine Atmung aus dem traumasensiblen Bereich, die das Nervensystem reguliert und den Vagusnerv aktiviert.
Ja.
Und das habe ich schon während der Zeit im Hospiz mit ihr immer mal wieder gemacht, gegen die Übelkeit auch und so. Das hat ihr immer ganz gut geholfen. Dann habe ich angefangen, mit ihr zu atmen oder eben für sie irgendwo in eine ruhigere Atmung zu kommen oder ja, ich irgendwie dachte ich, vielleicht kann ich sie damit so ein bisschen beruhigen.
Ja.
Weil man sitzt da und irgendwie hatte ich so das Gefühl, so irgendwas würde ich gern tun. Das war so das Erste, was mir eingefallen ist. Und irgendwann veränderte sich dann ihr Blick und ihre Mimik. Also die Muskeln haben sich dann irgendwann entspannt und der Blick ging nach oben und ihre Atmung wurde dann langsamer und ja, irgendwann war es dann so weit, dass sie nochmal meine Hand ganz fest gedrückt hat und wie als wenn sie, also sie hat sich mir irgendwie nochmal so zugewandt und hat mich nochmal angeguckt.
Ja.
Und dann so gegen 18.35 Uhr hat sie dann das letzte Mal ausgeatmet. Und es war dann irgendwie so ein ganz, ja, ganz friedlicher und auch erlösender Moment.
Ja. Ja. Ja, absolut. Und wie bist du weitergegangen in dieser Situation? Dann Bist du bei ihr geblieben? Hattest du das Bedürfnis, irgendwie noch da zu sein? Hattest du das Bedürfnis, alleine zu sein? Was hast du gemacht?
Also ich habe zum einen nochmal das Gebet gesprochen von guten Mächten. Und ich weiß noch, ich hab ihre Hand angenommen, habe mein Gesicht darin vergraben und habe einfach ganz bitterlich geweint, das weiß ich noch. Also davor habe ich noch nicht geweint, aber wie ich dann wusste, so sie hat jetzt aufgehört zu atmen, da dann fiel dann irgendwie auch, ja, also dann ja. Konnte ich dann weinen. Und die Schwester kam dann auch bald darauf und hat nochmal nach uns geguckt. Es war auch interessant, die Schwester, die uns an dem Abend begleitet hat, war die Schwester Jenny. Und sie hat mir dann später erzählt, dass sie auch ihre Oma begleitet hat vor noch nicht allzu langer Zeit. Also es war auch so eine schöne Begebenheit irgendwie.
Ja, ja, ja.
Gerade so die richtige, irgendwie die richtige Person da Dienst hatte für uns.
Ja.
Und so waren so viele, so kleine Begebenheiten auf dem ganzen Weg, so vieles, was sich so schön gefügt hat irgendwie, wo ich immer wusste, so wir sind so begleitet und wo ich mich einfach immer beschenkt gefühlt habe durch solche Dinge.
Super schön, ja. Und so, dann, so schöne Erinnerungen auch dann, ne?
Ja, total. Ja, und dann weiß ich noch, ich habe dann als erstes meinen Papa angerufen und weil ich noch bei ihrem Zimmer war auch. Ah nee, Quatsch, ich habe vorher noch das Fenster aufgemacht. Genau, ich habe das Fenster noch aufgemacht und habe dann meinen Papa angerufen. Und dann, kam die Schwester immer mal wieder rein, hat immer mal so nach uns geguckt, aber wir sind einfach bei ihr geblieben noch. Eine wichtige Sache, die ich auch noch gemacht habe, bevor ich das Fenster geöffnet habe und telefoniert habe, ich habe ihre Augen noch zugemacht. Das war mir wichtig, ja.
Ja. Genau.
Und dann, und das fand ich ganz schön, danach war es wirklich so, da war dann die Schwester und auch eine andere Schwester, die waren dann sehr präsent. Also die waren dann wirklich da, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Also es war für mich genau richtig. Und die haben dann einfach so mich so ein bisschen abgeholt und haben gesagt, komm, möchte eine Kerze anzünden jetzt für die Oma. Und ich wusste schon, dass sich jeder Hinterbliebene eine Karte, also so eine, das war so ein, ja, so ein einlaminiertes Foto mit einem Spruch, dass sich das jeder aussuchen darf und daneben stellen darf, neben die Kerze. Und ich wusste natürlich schon, welchen Spruch ich haben möchte. Und es musste natürlich auch wieder von Bonhoeffer, von guten Mächten sein.
Ja.
Und das lag ungelogen ganz oben auf so einem Stapel von Sprüchen.
Krass.
Also der war bestimmt so 8 Zentimeter dick, konnte man sich aussuchen und oben auf als erstes. Ich musste nicht lange suchen. Und ich habe auch, das fand ich dann auch so schön, ich habe dieses einlaminierte Bild, das habe ich dann auch mitbekommen, das durfte ich mitnehmen mit nach Hause. Ja, es war sehr schön.
Ja, ja.
Ja, und dann irgendwie ging dann alles ganz schnell. Also da findet dann natürlich auch irgendwie so ein zum Prozedere statt. Ne? Also die Pflegerinnen haben dann zum Beispiel die Füllung von der Decke rausgenommen, damit die Oma nicht so warm eingedeckt ist. Das ist dann wichtig bei einem Verstorbenen, ja.
Ja.
Aber wir haben sie dann eben schön ins Bett gelegt sozusagen. Wir haben das Bett nochmal schön gemacht und da auch so Dinge, darauf war ich gar nicht vorbereitet. Das fand ich befremdlich, aber man hat ihr unter das Kinn so eine kleine Handtuchrolle drunter gemacht.
Ja.
Ja, genau. Das fand ich ganz merkwürdig, aber ich hab schon auch nachvollziehen können, warum man das so macht. Das war dann schon okay.
Ja, und eine Handtuchrolle. Ja, eine Handtuchrolle darunter finde ich jetzt tatsächlich noch schön. Bei meiner Oma damals haben sie tatsächlich diese aus wie so ein Hase. Die haben sie so umgebunden und da oben dann so einen Knoten rein. Das war so ganz strange irgendwie. Also,
okay.
Ja.
Ja.
Mhm. Ja, ja, absolut. Mhm.
Ja.
Und dann, hast du gesagt, kam die Trauer nochmal auf eine viel intensivere Art, als du sie schon mit dem vorherigen intensiven Schicksalsschlag kennengelernt hast.
Ja.
Wie ist es dir ergangen?
Also da war ich auch nicht so vorbereitet. Ich wusste schon immer, wenn die Oma mal stirbt, das wird ganz furchtbar, das wird richtig schwierig.
Ja.
Ich hatte immer ganz, ganz große Angst davor. Ich hatte auch riesige Angst vor dem Moment, wo sie stirbt. Ich wollte am besten, also ich hatte eigentlich für mich so gedacht, ich will eigentlich lieber in der Sekunde nicht dabei sein. Meine Oma wiederum war so, bitte sei dabei, und die hat immer nur darauf gewartet, dass ich komme. Also für die war das ganz, ganz wichtig, dass ich dabei bin. Und heute bin ich auch froh, dass ich dabei war in der Sekunde. Ich würde es nicht anders haben wollen. Aber es hat mir große, große Angst gemacht. Und die ersten, also es verging ja dann noch mal eine Woche bis zur Beerdigung. Da habe ich einfach funktioniert. Da habe ich das, das war irgendwie, ja, also da würde ich sagen, das war irgendwie alles noch so für mich noch gut haltbar. Also da war das irgendwie die richtig, also das richtig Schwere, was, wo ich so damit zu tun hatte, wo ich dann auch mich bei dir gemeldet hatte für Unterstützung, für Begleitung, das kam dann Monate später. Also zwei, drei Monate später, als dann der erste Lockdown war.
Ja.
So, da fing das bei mir dann an, wo es so richtig, richtig schwierig wurde. Also, wo alles einfach erledigt war.
Genau. Das genau. Funktionieren aufhört so ein bisschen dann. Ne?
Ja, genau.
Ja. Und da du auch den Vergleich dann hattest, wie hast du die Trauer dann auch vielleicht im Vergleich erlebt?
Ja, also es hat auf jeden Fall in einer gewissen Weise geholfen. Also ich war schon ein bisschen Trauerprofi. Und ich wusste schon so grob, was auf mich zukommt und was hilft und was nicht hilft und so. Aber es war einfach, also ich habe dadurch einfach festgestellt, Trauer ist immer unterschiedlich. Je nachdem, welcher Mensch verstirbt, wie er verstirbt, wie war die Beziehung, welche Bedeutung hatte der Mensch im eigenen Leben. Und Sebastian und meine Oma standen mir beide sehr nahe und hatten beide eine ganz, ganz besondere Bedeutung in meinem Leben. Aber bei meiner Oma war das tatsächlich für mich so, als wenn einfach, ich finde da gar nicht die Worte dafür, die das ausdrücken, wie groß der Verlust meiner Oma für mich war. Also der Verlust von Sebastian war schon so unglaublich groß. Aber so meine Oma zu verlieren war nochmal, also ich habe da gar keine Worte dafür. Das ist so.
Es ist so manchmal.
Kann ich nicht ausdrücken.
Die Menschen, also sei es jetzt die Eltern oder bei dir jetzt die Oma, mit der du aufgewachsen bist, ich finde, es ist so ein Gefühl von Entwurzelung. Es ist so, als würde so das Fundament des eigenen Lebens irgendwie bröckeln.
Ja, das trifft zu, ja.
Ja,
absolut. Ja, und so, also in meinem Fall hat es auch einfach ganz, ganz stark das Gefühl des Verlassenseins auch wieder getriggert. Das hat natürlich mit meiner Biografie zu tun, aber das war auf jeden Fall nochmal ganz, ganz stark präsent, und das ist es auch heute an manchen Stellen immer noch. Also in schwierigeren Phasen, da habe ich das auch wieder ganz stark präsent, und dann ja auch das Gefühl der Einsamkeit ist auch durch den Tod meiner Oma nochmal ganz stark geworden. Ist ja einfach jemand fehlt, der einfach so viel ausgemacht hat in meinem Leben, der so wichtig war in meinem Leben, eine ganz, ganz wichtige Person.
Ja, absolut.
So.
Und wie bist du dann so durch das erste Jahr gegangen? Wie bist du mit deiner Trauer umgegangen? Wie hast du dem Raum gegeben?
Ja, also ich habe mich viel erinnert. Ich habe zum Beispiel dann angefangen, darüber zu schreiben auch. Das hat mir viel geholfen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass es eben bei Instagram echt eine ganz, ganz schöne Community gibt, die sich auch sehr, sehr offen und sehr heilsam und konstruktiv mit dem Thema Trauer und Tod auseinandersetzt. So habe ich dich ja dann auch gefunden zum Beispiel. Und das alles hat mich dann einfach inspiriert, da auch selber darüber zu schreiben und einen Account für meine Trauer einzurichten. Und ich habe dann einfach angefangen, da über meine Trauer zu schreiben und auch über die Zeit der Sterbebegleitung zu schreiben. und habe das irgendwo auch sozusagen dem Ganzen irgendwie so eine kreative, ja, so eine kreative, wie sagt man, ein Ventil, ein kreatives Ventil irgendwie dafür gefunden.
Ja, du hast es richtig, im wahrsten Sinne des Wortes fließen lassen dann so, ne? Durch den Stift fließen lassen.
Ja, genau, ja. Und also bedingt durch Corona gab es dann halt kein Trauercafé und keine Selbsthilfegruppen oder sowas, wo man hätte hingehen können. So war dann halt dieser Austausch übers Internet, über Instagram.
Ja.
Das war einfach total schön. Und dein Angebot auch damals mit der Gruppe, das war halt auch kam wie gerufen.
Stimmt, ja, genau, das bei der Kenntnisgruppe.
Ja, genau. Ja. Also weil es gab ja sonst nichts in der Zeit.
Ja, ja.
War nicht so schön. Und also das hat geholfen, da in den Austausch zu gehen mit anderen.
Ja.
Auch wenn es nur übers Internet ist, aber trotzdem.
Ja.
Das Ganze auszudrücken, das zu teilen mit anderen, das irgendwo sichtbar zu machen, das hat geholfen. Ja, ich musste aber wirklich ganz, ganz viel für mich nochmal irgendwie ordnen. Also was wir in dem Vorgespräch auch kurz hatten mit dem Chaos. Ich habe auch totales Chaos empfunden. Es war irgendwie Chaos und es war irgendwie Leere und es war einfach alles irgendwie so qualvoll. Es hat mich alles, dieser ganze Zustand hat mich irgendwie so gequält. Es war, war irgendwie, ja, phasenweise dachte ich, ich halte das gar nicht aus. Also ich will irgendwie, ich will das auch gar nicht mehr aushalten müssen. So, das war eine Phase, war es ganz, ganz schwer. Und irgendwann habe ich so für mich einfach, und dann natürlich auch mit deiner Hilfe, habe ich für mich einfach gedacht, okay, ich muss ja jetzt nicht irgendwie schon den nächsten Mount Everest erklimmen oder so. Ich kann das alles Step by Step machen. Ich kann wirklich jeden Tag von Neuem einfach sagen, okay, komm, was ist heute?
Ja,
ich muss noch gar nicht jetzt dran denken, ob ich morgen das schaffe oder übermorgen.
Ja, so
was richtig. Schaffe ich heute? Was geht auch nur in der nächsten Stunde?
Ja.
Also wenn das so kleinschrittig ist, ist das völlig fein.
Ja.
Völlig in Ordnung.
Ja.
Weil man ist ja wirklich in so einem totalen Ausnahmezustand.
Absolut.
Das ist ja, das darf man sich ruhig einräumen. Wir müssen da nicht, wenn wir gerade wichtige Menschen verloren haben, großen Verlust erlebt haben, in welcher Form auch immer, müssen wir nicht wie ein Uhrwerk funktionieren. Und wir sind keine Roboter, wir sind Menschen.
Genau, ja, so wichtig, dass du das auch nochmal sagst. Weil das ist ja leider oft das, was schnell passiert, dass wir das Gefühl haben, auch vielleicht aufgrund von gesellschaftlichen Erwartungen schnell funktionieren zu müssen und durch diesen Versuch dann wieder schnell zu funktionieren, noch viel tiefer fallen, weil dann eben ja, so eine Verzweiflung zu dieser Traurigkeit dazukommt und so eine Sinnfrage. Und wie du sagst, wenn man sich wirklich sagt, Step by Step, Tag für Tag, Stunde für Stunde, gucke ich immer wirklich jedes Mal aufs Neue wieder hin und sage, was würde mir heute gut tun? Was möchte ich heute tun? Und das kann was ganz anderes sein als gestern oder ganz anders sein als morgen, ne? Weil die Form ist ja so vielschichtig und da kommen ja so viele Gefühle irgendwie in so einer krassen Intensität. Und dann ist es das Beste, was man für sich tun kann, wirklich zu sagen, ich gehe wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten und folge immer dem, was mein Herz gerade irgendwo wo braucht und fordert.
Ja, absolut. Ja, Selbstfürsorge ist ein Riesenthema gewesen in der Zeit.
Ja.
Also wirklich absolute Selbstfürsorge, mit sich wirklich nachsichtig sein, Geduld haben, mit sich selbst großzügig sein, sich ganz, ganz viel Freiraum zugestehen und erlauben, sich zu erholen, sich zurückzuziehen, dass es okay ist, sich zurückzuziehen. Ja. Und ich hatte das Glück, dass ich einfach auch so einen tollen Mann habe, der so mich begleitet hat und an meiner Seite war. Das war auch nicht immer einfach für den.
Ja.
Und und ich staune selber tatsächlich über mich, dass ich trotz dieser tiefen, tiefen Trauer, in der ich war, und trotz dieses großen Schmerzes, den ich hatte, habe es trotzdem geschafft, irgendwie mich an irgendwas festzuhalten. Also ich habe Ich bin zum Beispiel gestolpert über bestimmte Online-Kurse, die mich dann einfach so ein bisschen wieder auf Spur gebracht haben, wo ich dann, wo ich für mich so Dinge nochmal, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, was ist jetzt, wer bin ich jetzt, wer bin ich jetzt ohne meine Oma, was macht das mit meiner Identität? Okay, und wenn ich das jetzt schon wieder ein bisschen besser weiß, wo will ich denn jetzt damit hin? Wie gehen die nächsten Schritte? Wohin darf es gehen? Und so habe ich mich da einfach wirklich so Step by Step, einen Fuß vor den anderen vorgetastet und das war eine ganz, ganz tolle Reise. Ich bin dann zu der Ausbildung zum spirituellen Life Coach zum Beispiel gekommen. Das hat mir einfach auch unheimlich viel Perspektive nochmal gegeben. Da habe ich gemerkt, so okay, das ist was mir irgendwie total viel Freude macht, so, ja, und dann einfach der Freude folgen. Dann bin ich auf Human Design gestoßen. Dann habe ich gemerkt, okay, ich laut Human Design bin ich ein Generator mit einem 5-1-Profil und so weiter. Und das Motto von Generatoren ist unter anderem auch Folge der Freude. Also irgendwie ging das dann alles so, okay, Folge der Freude. Dann habe ich mit dir gearbeitet, Back to Happiness. Yeah. Also irgendwie ging dann ganz, ganz viel in die Richtung Folge der Freude. Du darfst Freude empfinden.
Ja.
Lade die Freude in dein Leben wieder ein. Lass da mehr Raum dafür. Also Stück für Stück. Es muss nicht sofort von 0 auf 100 sein. Aber lass neben dem Schmerz, neben der Trauer, neben dem Dunkeln, neben dem Schatten irgendwie auch noch Licht sein. Und lass das langsam wieder ein bisschen heller werden.
Ja.
Und so war das dann der Weg. Und Mitte des Jahres bin ich dann zur Reittherapie zum Beispiel gekommen. Das hat mir unheimlich geholfen. Also das ist was, was ganz, ganz Heilsames, wenn man Lust hat, Zeit mit Pferden zu verbringen und man mag aber nicht in irgendeine olle Reitschule, wo man wo eine doofe Atmosphäre ist, wo die Pferde nicht so toll behandelt werden, dann ist eine Reittherapie aber eine ganz, ganz tolle und wunderbare Alternative und gerade in der Trauer eigentlich wirklich das Beste.
Mega schön.
Weil die Reittherapeuten auch dafür da sind, Menschen durch Trauer zu begleiten mit ihren Pferden.
Ja, ja, ach so schön.
Ja.
Ja, und dadurch hat sich ja so eine komplett neue Perspektive für dich ergeben, oder? Die so vorher gar nicht da war, oder?
Ja, ein Jahr später habe ich dann mein eigenes Pferd abgeholt, sozusagen. Also, oder ist mir mein eigenes Pferd dann gebracht worden. Also das hätte ich, also da ist so ein unheimlicher Funken irgendwie, also hat sich sowas entzündet, irgendwie so eine Begeisterung und so eine, ich weiß gar nicht wie. Es war halt für mich auch magisch, weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass die Pferde auch von meiner Oma irgendwie geschickt wurden. Ich kann das nicht richtig erklären, aber ich habe dann Indizien dafür gefunden, dass da was dran sein muss. Ich habe zum Beispiel irgendwie alte Bücher gefunden im Haus von meiner Oma, die sie als junge Frau gelesen hat, wo es um Pferde ging, also Pferderomane. Und da dachte ich so, okay, ich wusste gar nicht, dass meine Oma irgendwie sowas gelesen hat. Also musste sie ja irgendwie Pferde gemocht haben, aber das wusste ich gar nicht. So.
Ja.
Und mir fiel dann aber ein, dass sie mir erzählt hat, ihre beiden Schwestern hatten vor dem Zweiten Weltkrieg noch Reitunterricht. Nur sie nicht, weil sie eben dann leider gab es das dann nicht mehr und war das nicht mehr möglich. Und bis der Krieg dann vorbei war, war sie im heiratsfähigen Alter und dann wurde geheiratet und dann war das halt vorbei. Aber ich kann mir so vorstellen, ich glaube, sie hatte eine große Liebe für Pferde. Cool. Sie konnte das nur nie so richtig ausleben.
Ja, und das kannst du jetzt, voll schön.
Ja und das kenne ich jetzt, Und dann, dann fiel mir einfach ein. Dann fiel mir vieles ein, was habe ich als Kind gerne gemacht? Ja, wofür habe ich mich begeistert? Und dann fiel mir ein, dass wir ja mal am Haus, da waren mal zwei Pferde gestanden, die durften da auf einer Wiese benachbart zu uns grasen und ich habe mit denen am Zaun ganz viel Zeit verbracht. Das fiel mir dann alles wieder ein.
Ja.
Und da war das so, hey, cool, irgendwie zurück zu mir selbst.
Irgendwie. Ja, wieder näher an den Kern ran.
Genau.
Ja,
super. Und der Intuition folgen irgendwo,
Ja, super schön. Und jetzt, wenn du so zurückblickst, 2 Jahre und 5 Jahre? Ich meine, vielleicht hast du es gerade schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht ist die Antwort auch eine andere. Kannst du für dich in den jeweiligen Erfahrungen heute ein Geschenk sehen?
Ja, also ich habe auf jeden Fall, ich hab das Gefühl, dass da eine gewisse Tiefe, dass ich Zugang zu einer gewissen Tiefe bekommen habe, die ich so nicht bekommen hätte ohne diese Erfahrungen. Das ist einmal das größte Geschenk vielleicht, also eine Tiefe in Bezug auf mich selber.
Ja.
Und aber irgendwie eine Tiefe auch in Bezug auf alles, was mich sonst umgibt. Ich habe eine andere Wahrnehmung. Ich bin irgendwie viel feingetunter als vorher, viel achtsamer. Ich nehme viel, viel mehr wahr, habe ich so das Gefühl, was man nicht so greifen kann.
Ja. Super schön, ja. Ja, vielleicht ist es, dass wir gerade, wenn man es auch noch so diese Zeit so bewusst mitbekommt, wirklich irgendwie daran erinnert werden, wo wir herkommen oder wo wir hingehen. So, ne? Und dass das so noch mit, dann wieder mitschwingt in unserem weiteren Leben dann. Ja.
Total, ja. Ich hoffe, dass das nicht verloren geht irgendwie. Ne? Also je mehr Zeit vergeht, je älter man wird, ich hoffe, dass das so präsent bleibt und so da bleibt.
Ja, ja. Ich glaube, das ist sowas. Ich glaube, das ist so ein Schritt, wenn man den einmal gegangen ist, da gibt es kein Zurück. Das ist, glaube ich, sowas. Wenn man diese Tiefe einmal kennengelernt hat, dann gehst du halt nicht wieder an die Oberfläche halt. Oder vielleicht schon für gewisse Situationen oder für gewisse Lebensbereiche oder so. Aber du weißt immer wieder, dass es diesen Zugang zur Tiefe gibt und dass du weißt auch den Weg dahin so irgendwie, ne? Und vielleicht ist das Geschenk darin.
Ja. Was mir gerade auch noch einfällt, ein Riesengeschenk von meiner Oma war auch, keine Angst vor dem Tod mehr zu haben oder vor dem Sterben. Ich glaube, vor dem Tod selber, die Angst war gar nicht so da, aber vor dem Sterben auch.
Ja, ja.
Also, dass ich so nah dabei sein durfte und jemanden beim Sterben begleiten durfte, das ist einfach ein Riesengeschenk auch gewesen.
Ja, ja. Ja.
Also, zu sehen, dass das so, wie friedlich das sein kann und und was für eine Ruhe und was das für eine besondere, magische Lebensphase ist. Was für ein besonderer
Lebensphase. Ja, total. Ich habe letztens, weiß gar nicht, wo ich das gehört habe oder ob ich da mit jemandem darüber gesprochen habe, aber da ging es auch darum, und das kann ich jetzt total bestätigen, dass diese Momente der Geburt komplett in derselben Atmosphäre stattfinden wie das Sterben. Halt so, ne?
Ich habe mir vorgestellt, toll.
Ja, das ist halt echt. Ja, das ist so eine sehr, sehr ähnliche Stimmung, die dann herrscht. Und also es ist halt einfach der Kreislauf so irgendwie, ne? Der Kreislauf der Dinge dann. Ja, total. Super schön. Und jetzt steht Weihnachten vor der Türe. Und Weihnachten ist ja für dich jetzt wahrscheinlich immer irgendwie eine nochmal speziellere Zeit, weil das, ne, ist ja so quasi, du hast dein letztes Weihnachten mit ihr dann verbracht und also als hätte sie darauf gewartet, dass ihr nochmal Weihnachten zusammen verbringen könnt und dann ist sie gegangen. Und was würdest du sagen, wie kann man gut durch diese Zeit kommen, wenn man gerade tief in der Trauer ist, durch diese Zeit, wo man eigentlich immer viel Zeit mit den Lieben verbringt, die nun verstorben sind? Wie kann man da durchgehen?
Oh, das ist so schwierig. Ja. Das ist wirklich einfach eine schwierige Zeit gewesen, das weiß ich noch. Also ich denke, dass das Wichtigste wirklich ist, sich vielleicht da auch ein Stück weit schon vorzubereiten darauf. Also sich nicht, ich denke, gefährlich oder schwierig, besonders schwierig kann es werden, wenn man denkt, ach, das wird schon. Und das irgendwie wegdrückt und wegschiebt und sich denkt, ach nee, das mich wird das gar nicht irgendwie umwerfen, sondern sich vielleicht einfach schon mal so ein bisschen einräumt, so es kann sein, dass es vielleicht schwierig wird. Es kann vielleicht sein, dass ich da traurig sein werde. Yeah. Und wenn das so ist, dass man sich wie so einen kleinen Notfallkoffer vielleicht packt einfach, eine Liste macht, sich aufschreibt, was tut mir gut, wenn. Weihnachten ist auch so eine Zeit der Familienfeiern.
Ja.
Ne? Also gut, ja, Corona-bedingt jetzt in
Ja.
abgespeckter Version vielleicht, aber dennoch findet es
Ja.
irgendwie statt. Und dann kann es einfach sein, dass man da zusammensitzt und dass man plötzlich merkt, oh, irgendwie ist mir das jetzt gerade zu viel.
Ja.
Dass man sich wirklich erlaubt, man darf da auch mal rausgehen, mal kurz
Ja.
ins Bad gehen, mal kurz einfach, vielleicht wollen da auch ein paar Tränen fließen und das einfach zulassen. Dass man sich das erlaubt und dass das okay ist, weil dafür gibt es ja einen Grund. Das
Ja.
ist, es fehlt jemand, der normalerweise da sitzen würde und den man halt einfach schmerzlich vermisst.
Ja.
Und ansonsten alles, was gut tut, alles, was gut tut, Filme, die irgendwie gut tun, Essen, bestimmte Gerichte, die einem gut tun, die man als Kind gern gegessen hat, die
Ja.
einem irgendwie ein Gefühl von Geborgenheit geben. Ja, dass man sich wirklich ganz, ganz viel selber, sich selbst zuwendet, gut in sich reinhorcht. Was brauche ich? Was tut mir gut? Und auch ehrlich zu sich ist und wahrnimmt, was brauche ich gerade gar nicht, was tut mir nicht gut und sich erlaubt, sich davon dann auch zu lösen und sich davon zu distanzieren. Und gerade auch an Weihnachten, wenn es vielleicht auch bestimmte Menschen sind, die man jetzt treffen würde, weil man die halt trifft an Weihnachten. Aber wenn man weiß, ich schaffe das jetzt unter den Umständen gerade nicht mehr, ist das zu anstrengend, dass man da sich auch erlaubt, jetzt diese Person nicht so lange zu treffen, dass man vielleicht sagt, ich komme nur für eine Stunde oder für zwei, wie man es halt schafft. Und dann gehe ich auch vielleicht wieder nach Hause und gönne mir Ruhe und mache mir einen schönen Film an und mache mir einen Kakao und mache mir eine Wärmflasche oder was einem halt gut tut. Mache einen Spaziergang. Einfach alles, was gut tut irgendwie. Sich richtig zu nähern und sich richtig da auch was zu gönnen.
Ja.
Das wäre so mein Go-To.
Absolut. Hast du schon Pläne? Weißt du schon, wie du das zweite Jahr Weihnachten ohne deine Oma verbringen wirst?
Ja, ich hatte bis heute eigentlich gedacht, ich möchte gar nichts machen. Also das Weihnachten, als meine Oma gestorben war, also danach, das Weihnachten vorher war ja wirklich schön. Wir waren hier noch mit der Familie gesessen und sind danach dann ins Hospiz gefahren und es war echt nett. Und das erste Weihnachten ohne sie haben wir ähnlich gestaltet. Ich habe auch wieder zu Hause für alle gekocht und alles gemacht. Aber irgendwie habe ich mir so gedacht, dieses Jahr möchte ich mehr, weniger Arbeit haben. Ich möchte irgendwie weniger Arbeit haben. Ich werd auf jeden Fall auch ab dem 21. wieder die rauen Nächte begehen und für mich rauen Nächte Rituale machen und das zelebrieren. Und damit einhergeht ja auch wirklich, in die Ruhe zu kommen, in sich zu gehen, viel zu journalen und sich auszuruhen, Kräfte zu sammeln. Also ich werde Weihnachten auf jeden Fall sehen, dass ich nicht so viel Arbeit habe, glaube ich.
Ja.
Und vielleicht holen wir irgendwo was zu essen und essen dann vielleicht trotzdem schön hier beieinander. Aber das werde ich ganz spontan entscheiden. Das ist auch was ich mir einfach erlaube, wo ich sage, ich mache da jetzt noch keinen Plan. Ich werde das einfach spontan entscheiden und einfach gucken, wie es mir dann geht und wie ich mich fühle. Wenn ich mich danach fühle, dann ist es... Es ist schön, wenn dann Gäste da sind, aber wenn ich mich nicht danach fühle, dann ist das auch in Ordnung.
Absolut, ja. Gut, ja, so wertvoll auch. Ne? Ich finde, das ist so die Essenz auch durch die ganze Trauerzeit hindurch, aber natürlich vor allen Dingen in so Tagen wie Weihnachten, wo auch oft so Erwartungen vom Außen an eingestellt werden. Ne? Dieses in der Trauer, denke immer an dich. So, ne? Stell dich an erste Stelle und fühl da in dich rein. Verbinde ich mit deinem Herz und frag dich, was würde mir jetzt gut tun, wonach ist mir der Sinn, was würde mir Freude bereiten und das dann wirklich auch zu tun. Und das kann man, also ich finde, das sollte man immer im Leben machen, aber gerade in der Trauer kann man das auch sehr gut mit seinem Umfeld in der Regel besprechen und einfach offen kommunizieren, wie es ist und da wirklich sagen, ich nehme ja jetzt diese Zeit für mich und diese Möglichkeit für mich wirklich ganz spontan aus dem Herzen heraus zu sagen, wie ich die Zeit verbringen möchte.
Ja.
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 Gut, ja.
Das ist super wichtig.
Ja, total. Ach Jenny, wir kommen so langsam mal zum Ende.
Ja, ich glaube, wir waren jetzt echt lang.
Meine wir machen, Güte. Genau, ich, aber mal gucken. Vielleicht mache ich 2 Folgen aus. Wir gucken mal. Aber, nee, aber das ist so wertvoll. Ich finde das so schön. Das war ja genau mein Anliegen, wirklich einfach Trauernde zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube, dass das so wertvoll für viele ist, die gerade in so einer Situation sind und gerade so einen Verlust erlitten haben oder gerade jemanden im Sterben begleiten. Mhm. Wie wertvoll das dann einfach ist, das aus deiner Sicht zu sehen und zu sehen auch, ja, dass es jetzt bei dir vor 2 Jahren so war und wie du heute auf die Dinge blickst. Das ist einfach, ja, super, super schön. Und ich möchte aber zum Abschluss gerne noch drei, eigentlich sind es 3 Fragen, die ich gerne zum Abschluss stelle, aber eine haben wir so quasi beantwortet. Also die erste Frage ist, was glaubst du, was nach dem Tod kommt?
Also meine Oma hat ja gesagt, sie glaubt, da kommt nichts. Und ich habe aber schon mit ihr gesprochen, dass ich glaube, dass danach was kommt. Ich weiß immer noch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Ich hab mit ihr darüber gesprochen, ja, dass ich mir vorstelle, sie sitzt dann vielleicht in einem Zug und macht eine schöne Zugreise. So.
Okay.
Ich glaube, das, was danach kommt, das ist eine ganz individuelle Sache, könnte ich mir vorstellen. Also, dass wir so in so einen Realm, in so einen Raum treten, der ganz viel irgendwie uns widerspiegelt auch und mit uns zu tun hat. Das könnte ich mir vorstellen. Und darauf komme ich deswegen auch, weil wenn man sich so Nahtoderfahrungen mal anguckt, also wenn man so Menschen zuhört, die solche Erfahrungen gemacht haben, da gibt es Dinge, die sind ähnlich, aber dann gibt es auch wieder ganz, ganz individuelle Erlebnisse.
Ja. Ja.
Und beschreiben das so ganz individuell. Und deswegen denke ich so, das hat ganz viel mit der Person selbst zu tun irgendwie.
Stimmt, ja.
Mit dem Bewusstsein dieser Person in irgendeiner Weise. Also ich glaube, da gibt es tausend und eine und weiß nicht, Millionen Möglichkeiten.
Ja. Ja.
Was danach kommen kann. Also es kommt was danach, da bin ich davon, es hört nicht auf, so wie meine Oma gedacht hat. Und sie wurde auch eines Besseren belehrt.
Genau, also, sie weiß es jetzt.
Ja, und ich meine, sie wusste es auch schon vorher, bevor sie dann nach nebenan gegangen ist, dass sie das irgendwie schon gemerkt hat, da ist was. Weil sie ja gesagt hat, wenn sie stirbt, dann ist sie entweder neben mir oder hinter mir. Also wusste sie irgendwie, es geht irgendwie weiter.
Ja.
Und
ja.
wir sind sogar noch irgendwie in Kontakt. Also das wusste ich irgendwie auch schon.
Ja.
Also mega spannend.
Ja. Also und das wäre noch eine Frage, vielleicht noch kurz da rein. Wie spürst du das jetzt, diese Verbindung zu ihr?
Das ist ähnlich wie bei Sebastian. Also ich habe es anfangs, kurz nach ihrem Tod, da war sie überall. Ich habe sie gerochen, ich habe sie gespürt. Sie war überall im Radio, sie war überall im Fernsehen irgendwie. Also ich habe ständig so Bezugspunkte zu ihr gehabt. Irgendwelche Symbole, irgendwas, was ich mit ihr verbinde. Das war irgendwie plötzlich überall. Und gerade die erste Woche nach ihrem Tod, das war ja kurz nach der Wintersonnenwende. Es war plötzlich so hell. Es war plötzlich tagelang schien die Sonne. Es war, also ich hatte so das Gefühl, sie umhüllt mich so völlig.
Ja.
Und das nahm so mit der Zeit ein bisschen ab. Und heute, heute spüre ich sie auch noch ganz präsent. Aber es ist nicht mehr in so einem Dauerzustand irgendwie. Kurz nach dem Tod war das wie so ein Dauerzustand.
Ja.
Und jetzt habe ich so das Gefühl, sie macht jetzt auch mal zwischendrin was anderes.
Ja, ist auch mal auf Reisen. Mal hier, mal da.
Ja. Ja. Neulich habe ich aber sogar gedacht, so, was ist, wenn meine Oma jetzt vielleicht sogar schon reinkarniert ist? Gell? Irgendwie habe ich so gedacht.
Ja, total spannend. Ja, frag sie doch mal.
Ja, das könnte ich mal machen, ja. Also bei ihr war es, Entschuldigung, jetzt klingelt hier gerade mein Lecker. Bei ihr war es auch so, dass sie mir ganz vielen Träumen erschienen ist und dass sie, dass wir da auch ganz viel miteinander irgendwie im Austausch und so waren. Und ich frage sie mal, vielleicht träume ich heute Nacht von ihr.
Ja, das wäre eher spannend. Ja, schön, total. Okay, die andere Frage ist, was denkst du in Bezug auf deinen eigenen Tod? Wie stehst du heute zu deinem eigenen Tod?
Also ich hoffe, dass sie dann auch bei mir sein wird im Auge des Todes sozusagen. Also wenn meine Zeit gekommen ist, dass dann meine Oma bei mir sein wird, so wie ihre Eltern bei ihr waren. Ich habe keine Angst davor. Also das ist irgendwie verloren gegangen, so eine Angst vor dem Tod. Ich habe wohl aber schon noch, also so ganz ist diese Angst vor dem Sterbeprozess, die ist nicht verloren gegangen, das muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich nicht lange sterbe. Ich hoffe, dass das dann irgendwie schnell geht und dass ich, ja, ich glaube, die meisten Menschen würden sich wünschen, einfach friedlich einzuschlafen, abends ins Bett zu gehen und morgens tot aufzuwachen. So.
Ja. Genau, tot aufzuwachen. Ja.
ja, aber es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie, es ist auf jeden Fall nicht so wie es manchmal phasenweise tatsächlich war, dass ich gedacht habe, ach, ich wäre irgendwie auch lieber tot, ich wäre auch lieber bei meiner Oma und wäre auch lieber bei Sebastian, das habe ich nicht mehr. Aber irgendwie weiß ich so, wenn es soweit ist, dann ist es wird schön, weil dann treffe ich die auch wieder und dann sind wir irgendwie zusammen.
Ja, ja.
Anders zusammen, als wir es jetzt sind. Also wir sind jetzt auch irgendwie zusammen, aber es ist dann anders.
Ja, ja, ja. Ja, total schön. Ja. Und das Letzte, was ich gerne frage, ist, wenn da jetzt jemand ist, der zuhört und der gerade wirklich jemanden verloren hat und so in dieser Anfangszeit der Trauer ist und gerade erst Bekanntschaft damit macht, wie intensiv so die Trauer sein kann. Hast du ein paar SOS-Tipps, ein paar erste Schritte, die du empfehlen würdest, wie man mit der Trauer umgehen kann?
Also ich bin immer der Meinung, dass es hilft, in Verbindung zu gehen mit anderen Menschen, dass man nicht alleine bleibt, wenn es so, so schwer ist, dass man denkt, man schafft das irgendwie nicht. Mhm. Wir sind soziale Wesen, wir sind Beziehungsmenschen, Beziehungswesen, wir brauchen einander auch und wir brauchen die Verbindung und wir können ganz wunderbar heilsam miteinander in Verbindung gehen.
Absolut.
Und deswegen wär eigentlich so meine Empfehlung, nicht alleine damit zu bleiben, auch wenn man sich alleine damit fühlt. Es gibt Menschen da draußen, die Ähnliches erlebt haben, die Ähnliches erleben und sich Hilfe zu holen, wenn es ganz, ganz düster ist.
Ja.
Sich wirklich Hilfe zu holen und sich die Hilfe anzunehmen, die da ist.
Ja. Ja, so wichtig, ja.
Also zum Beispiel, dass man sich eben an eine Trauerbegleitung wendet. Ich habe das selber als unheimlich heilsam und wertvoll empfunden.
Ja, und vor allen Dingen überhaupt dieses, ne, im Endeffekt egal, welches Angebot es ist, aber dass man wirklich da, weil es ja auch leider oft noch in unserer Gesellschaft so ist, dass es so nach dem Motto, die braucht jetzt Hilfe, ne, so negativ behaftet ist, dass man da wirklich für sich das wendet und sagt, ich nehme mir jetzt die Möglichkeit, in den Austausch zu gehen. Ich schenke mir jetzt diese Möglichkeit, um mir gerade selbst in dieser Situation was Gutes zu tun. Ne? Und es ist nicht, dass irgendwas falsch mit mir ist, sondern ich gehe aktiv an die Trauer ran und gehe aktiv mit der Trauer um.
Mhm. Ja, genau. Und sich selber darin eben auch zuzugestehen, dass man gerade eine wahnsinnig schwere Zeit durchmacht.
Ja, ja.
Weil Trauer echt irgendwie so einfach leider immer noch sowas ist, was irgendwie, ja, was nicht so viel Raum in unserer Gesellschaft hat. Ja. Muss schnell wieder im Job fit sein und schnell wieder funktionieren.
Ja.
Und dass man sich das einfach zugesteht, dass gerade eine echt schwere Zeit ist und dass schwere Zeiten eben auch erfordern, dass man sich da manchmal unterstützen lässt. Das braucht es dann einfach und das ist vollkommen in Ordnung.
Genau, ja, total. Ja. Ach, Jenny, mega schön, so schön. Cool. Zum Abschluss magst du ein bisschen was verraten. Wenn jetzt jemand irgendwie sagt, er möchte dir gerne mal schreiben oder sich mit dir austauschen oder sich von dir inspirieren lassen oder vielleicht zukünftig mit dir und den Pferden eventuell zusammenarbeiten. Welche Möglichkeit gibt es? Wie können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Also wer gerne mit mir in Verbindung gehen mag, der kann mich einerseits über meine Grübelpause finden bei Instagram.
Genau, packe ich alles unten rein, ja.
Genau. Oder speziell dann, wenn es wenn es nur um die Trauer geht und wenn jemand vielleicht auch gerne noch mal ein bisschen mehr stöbern möchte, wie meine Erfahrung war, dann gibt es noch den Account von dem verdammten ersten Jahr.
Stimmt, der ist noch aktiv, ne?
Genau, der ist noch aktiv. Ja. Ja. Also den habe ich jetzt gerade, glaube ich, auf privat gestellt. Also so als das erste Trauerjahr vorbei war, hatte ich das dann auf privat auch gestellt. Aber jeder, der da reinkommen möchte, kann mir gerne eine Anfrage schicken. Ich freue mich auch über ein, zwei Zeilen. Also ja. Super, super gerne.
Ja, das klingt super. Ja, ich schreibe das alles mit in die Shownotes rein und dann können die Leute irgendwie beobachten, wie es für dich weitergeht. Und ich finde, das ist ja auch so mutmachend, einfach zu sehen, neben all dem, was du erlebt hast im Leben, welche Wendung dein Leben auch dadurch nochmal genommen hat, ne? Mehr zu dir, zu deinem Kern, zu deiner Essenz. Und das, ja, ich beobachte das immer wieder. Das ist so, ja, so ein Geschenk, dass wir diesen Wachrüttler da durchbekommen irgendwie, ne?
Ja. Ich spüre das schon noch so, dass ich noch einen ganz guten Weg vor mir habe. Also es ist gerade so echt, ich habe schon einiges geschafft, aber ich merke auch so, da ist schon noch viel vor mir.
Yeah.
Aber das ist das, was vielleicht auch Mut machen darf, dass es auf jeden Fall, dass sich was verändert und dass es auch wieder leichter werden darf und dass es auch wieder leichter wird.
Yeah.
Und dass es nicht so bleibt, wie es ganz akut in den dunkelsten Stunden sich anfühlt.
Ja, ja. Ja. Eigentlich ein perfektes Schlusswort. Also wenn du nicht noch irgendwas hinzufügst, normalerweise würde ich dich jetzt noch fragen, möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwas noch mitgeben? Ist noch irgendwas offen geblieben?
Nee, ich bin einfach super, super dankbar und beseelt, dass wir heute das Gespräch geführt haben. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Raum, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
Ich danke dir.
Und ich hoffe einfach, dass da draußen jemand was für sich mitnehmen kann und dass es so ein bisschen Hoffnung gibt und dass es vielleicht so ein kleiner Lichtblick für jemanden
absolut
darstellt. Das wäre schön.
Ganz bestimmt. Also ja, ich danke dir von Herzen, dass du wirklich gesagt hast, du öffnest dich da, du lässt uns daran teilhaben, an den intensivsten Erfahrungen, die du bisher im Leben gemacht hast und gibst da eben diesen Raum frei für Verständnis, für Hoffnung, für Mut. Und das ist einfach super, super schön. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank dir.
Danke, Vanessa.
Ich packe alle Infos in die Shownotes und da können alle sich dann die weiteren Informationen abholen und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als ganz lieben Dank, Jenny, und einen wunderschönen Abend. Wir nehmen das hier ja am Abend auf, wir haben jetzt, also ich kann es gar nicht erkennen, irgendwas nach 9.
9, genau. 9 nach 9.
Danke dir.
Danke dir.
Ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch mit der lieben Jenny genauso inspiriert hat und unterstützt hat wie mich. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viele Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest, dass du ganz viel Kraft und Mut tanken konntest und jetzt wirklich so richtig erfüllt aus diesem Interview rausgehst. Und vielleicht magst du der lieben Jenny ein Feedback geben. Sie würde sich unglaublich darüber freuen. Du findest sie auf Instagram entweder unter @grübelpause oder @dasverdammteerstejahr, wobei erste als Zahl geschrieben ist, also 1 Punkt. Du findest aber auch beide Accounts in den Shownotes und tausch dich super gerne mit ihr aus. Lass ihr dein Feedback da, was diese Folge mit dir gemacht hat, wie sie dich vielleicht unterstützt hat in deiner aktuellen Situation, und Jenny wird sich garantiert bei dir melden. Und ansonsten denk an den Meditationsabend. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ich dich am 17.12. sehen darf, und melde dich gerne, wenn du noch Fragen dazu hast, bei mir. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche. Alles, alles Liebe, bleib in deiner Kraft und bis nächste Woche, deine Vanessa.